So weit ist es mit dir gekommen, schimpft der Pfarrer mit dem kleinen Bub. Du hast Schocke gestohlen. Weißt denn du nicht, dass es ein Wesen gibt, dem nichts verborgen bleibt, das alles sieht und alles weiss und vor dem ich selber ein elendes Staubkorn bin? Doch, Herr Pfarrer. Doch, Herr Pfarrer, es ist Frau Pfarrer. Wisst ihr, warum ihr jetzt gelacht habt, wenigstens die auch haben? Ihr habt gelacht, weil ihr die Anspielungen von dieser Geschichte versteht. Alles, alle Elemente, die in dieser Geschichte vorkommen, sind euch vertraut. Und die überraschende Pointe löst bei uns sofortige Reaktion aus. Es ist nicht nötig, dass ich euch den Witz erkläre. Müsste ich euch den Witz erklären, wäre es kein Witz. Dann wäre es der Witz, dass ich euch den Witz erklären muss. Aber ein Witz, der muss einfach einschlagen. Es ist eine Konstellation von Elementen, die wir kennen, die oft anders zusammengemischt werden, anders zusammengeführt werden. Genauso verhält es sich mit den Gleichnissen, die Jesus erzählt. Die meisten Gleichnisse lösen bei den Zuhörern direkte Reaktionen aus. Sie haben sofort verstanden, um was es geht. So haben die Pharisäer, wo Jesus Gleichnis erzählt hat, ohne dass er sie beim Namen genannt hat, realisiert, er redet von uns. Sie sind zwar gar nicht vorgekommen, aber sie haben gewusst, er redet von uns. So heisst es, als die führenden Priester und die Pharisäer diese Gleichnisse hörten, war ihnen klar, dass sie damit gemeint waren. Das ist ihnen völlig klar gewesen, sofort. Sie sind verrückt worden, am liebsten hätten sie Jesus gepackt, eingesperrt und tötet. Was sie auch später gemacht haben, aber sie haben noch Angst gehabt vor der Reaktion vom Volk. Wenn Jesus Gleichnisse erzählt, löst das meistens unmittelbare Betroffenheit aus. Es sind Geschichten, die im Lebensumfeld der Zuhörer sich abspielen. Sie haben das gut verstanden. Geschichten haben aber immer überraschende Elemente drin, Wendungen, die man gar nicht erwarten würde. Aber warum erkläre ich das? Heute beschäftigen wir uns mit dem Gleichnis, wo Jesus im Blick auf seine Wiederkunft erzählt. Das Gleichnis mit den 10 Jungfrauen, die an einer Hochzeit teilnehmen wollen, hat schon viel Deutungsversuche über sich ergehen lassen. Und ich habe das jahrelang vor mich hergeschoben, über das zu predigen. Und dann habe ich mal eine Predigtreihe gemacht über die letzte Gleichnis, wo Jesus erzählt über seine Wiederkunft. Und dann war halt das auch dabei gewesen, dann konnte ich nicht mehr ausweichen. Gleichnis, wo wir heute noch nicht sofort verstehen, verleitet uns eben oft dazu, abenteuerliche Spekulationen anzustellen. Es wird der Eindruck erweckt, dass Gleichnis eine verborgene Botschaft beinhaltet, die entschlüsselt werden muss. Das mag vielleicht interessant sein und das mag uns ein bisschen schmeicheln, dass wir dann etwas verstehen, was eigentlich verborgen bleibt. Doch wenn wir ehrlich sind, bleiben wir meistens verstört zurück und fragen uns, ob das alles wirklich stimmen kann, ob das nicht ein bisschen zu kompliziert ist. Ich habe in der Vorbereitung auch eine Auslegung gehört über das Gleichnis und der hat dann gefunden, er könnte die ganze Woche über das reden. Und man hat es immer noch nicht ausgeschöpft. Also, sorry, ich weiß nicht, was ich eine Woche lang über das Gleichnis erzählen sollte. Und ich weiß auch nicht, ob das Jesus so gedacht hat, dass wir ein Seminar von einer Woche haben müssen, dass wir einigermaßen verstehen, um was das geht, und immer noch mit vielen Fragen zurückbleiben. Also, etwas unausschöpfliche Geheimnis. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir so Sachen hören, und vielleicht geht es euch nachher auch so, das müsst ihr dann selber schauen, bleiben wir eigentlich doch ein bisschen verunsichert zurück. So Spekulationen verunsichern uns und wenn wir ehrlich sind, können sie sogar Angst machen. Zum Beispiel der Heilige Geist in dem Gleichnis. So ein Standard. Also das Öl ist der Heilige Geist. Ja, wenn das Öl der Heilige Geist ist, dann gehst du heute heim und fragst dich, habe ich jetzt genug Öl oder habe ich zu wenig Öl? Und was muss ich machen, dass ich mehr Öl habe? Gibt es das überhaupt, dass ich zu wenig Heiligen Geist habe, um mit Herrlichkeit einzugehen? Ist das irgendwo lehrmäßig überhaupt in der Bibel möglich, das festzuhalten? Ihr seht, man kommt in ein völliges Durcheinander hinein. Und dann ist es mir selber überlassen, ja, habe ich jetzt genug Heiligen Geist oder nicht? Jesus wollte verstanden werden. Und er hat seinen Jüngern keine verschlüsselte Botschaften weitergegeben. Und wenn die Jünger das Gleichnis nicht verstanden haben, manchmal haben ja die Jünger es nicht verstanden und die Pharisäer haben es verstanden, aber wenn es die Jünger nicht verstanden hat, hat Jesus ihnen das erklärt. Und die Erklärung ist einfach und sofort einsichtig gewesen. Siebenfältiger Kornfeld. Der Samen auf den Weg geht, der Samen, der ins Gestrüpp hineingeht. Wenn wir die Erklärung haben, oh, was ist das? Und dann erklärt sie es und sagt, ja, ist klar. Hätte man eigentlich auch können merken. Also es ist immer, die Erklärung ist immer sofort einsichtig. Nachvollziehbar. Verständlich. Gleichnis sind keine geheimnisvolle Rätsel, die unausschöpflich sind. Und natürlich verstehen wir Gleichnis nicht so wie damals Menschen, denn wir leben in einer ganz anderen Welt. Bei uns ist das Hochzeitsritual komplett anders. Von daher haben wir gar keinen Bezug zu dem direkten. Wir verstehen nicht alle Anspielungen automatisch, wie bei einem Witz, bei dem Witz, den ich euch erzählt habe. Und darum müssen wir herausfinden, was die ersten Zuhörer verstanden haben, wo sie die Geschichte gehört haben. Und das ist auch der Schlüssel zum Verständnis von jedem Gleichnis. Also jetzt werden wir schauen, ob uns das heute mit dem Gleichnis von der klugen und törichten Jungfrau gelingt. Die grosse Rahmen von dieser Erzählung bildet das Hochzeitsfest. Entsprechend der damaligen Sitte, sie ist Braut vom Haus vom Vater aus am Bräutigam entgegengelaufen und von Frauen mit Lichter, wo Jungfrauen heisst das, quasi begleitet dem Bräutigam entgegenzugehen. Und zwar sobald bekannt wurde, dass sich der Bräutigam jetzt auf den Weg gemacht hat zu der Braut und dann sind die so quasi wie aufeinander zugelaufen. Und weil das meistens am Abend stattgefunden hat, wo es dunkel war, in Israel wird es schnell dunkel, die dort waren, ja nicht Dämmerung, wo manchmal bis in alle Nacht hineingeht, sondern es ist zack, ist dunkel. Und dann hat man eben die Laternen gehabt oder die Öllampen. Das sind Schalen aus Kupfer, wo man Kleiderfetzen hineingesteckt hat, Öl dazu tun und Baumharz. Und es gibt Übersetzer, die das dann als Fackeln übersetzen. Mit dem Hintergrund fängt Jesus an mit der Erzählung. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit 10 Jungfrauen sein, die ihre Fackeln nehmen und dem Bräutigam entgegengingen. Oder anders gesagt, wenn Jesus kommt, wird prinzipiell etwas Vergleichbares wie der Geschichte von den 10 Jungfrauen passieren. Und die erste Überraschung ist, dass sich die Jungfrauen unterscheiden. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Auch außerordentlich, oder? Ich meine, es sind auch Jungfrauen und die begleiten die. Jetzt wird da ein Unterschied gemacht. Und wie sich der Unterschied bemerkbar macht, das erfahren wir auch sofort. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Ob der Vorrat wirklich nötig ist, oder ob das nicht ein bisschen übertrieben ist, ist der Zuhörer in dem Moment noch nicht so ganz klar. Normalerweise hätte eigentlich eine Füllung von dieser Lampe gelangt. Falls es unerhofft nicht lange würde, könnte ich mir auch vorstellen, dass auch in dem Haus von der Braut auch noch Ölvorräte vorhanden gewesen sind. Aber es trifft dann wirklich zu, was niemand erwartet hat, der Bräutigam, der kommt einfach nicht. Weit und breit, nichts in Sicht. Natürlich hat man gewusst, dass es nicht einen genauen Zeitpunkt gibt und dass er irgendwann einmal wird kommen. Aber dass er überhaupt nicht kommt, das hat man nicht erwartet. Und dass das Fest allenfalls gar nicht stattfindet, auch das hat man nicht erwartet. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerten, wurden sie alle müde und schliefen ein. Sogar die innere Aufregung ist vorbei, nach einer gewissen Zeit. Man freut sich, jetzt kommt die Zeit, es kommt die Zeit. Wenn es etwa 3 Stunden drüber ist, dann ist auch das weg. Dann sind sie eingeschlafen. Die Wartezeit war für die 10 Jungfrauen zu lang. Sie sind müde geworden und schlafen ein, die Törichten und auch die Klugen. Beide. Es ist nicht so, dass die Klugen länger ausgehalten hätten als die Törichten, sondern sind beide, alle miteinander, alle 10, sind eingeschlafen. Und vielleicht denken die Jünger jetzt, haben den Vorrat, wo die klugen Jungfrauen mitgenommen haben, auch nichts genützt. Es kommt der Bräutigam nicht, das Fest findet nicht statt. Soweit mal der erste Teil der Geschichte. Und bevor ich mit der Erzählung weiterfahre, möchte ich 3 Punkte klären. Erstens, das Hochzeitsfest ist ein Bild für die Zusammenführung der Jünger mit ihrem Herr. Jesus ist der Bräutigam. Es ist die Wiederkunft von Jesus, wo die Gemeinde zu sich holt. Das ist das Bild. Das Bild, das auch viel in der Bibel vorkommt. Die Gemeinde Jesu, Braut Jesu. Und da kommt der Bräutigam die Gemeinde holen. Zweitens, es ist wichtig festzustellen, wie sich die Törichten von den klugen Jungfrauen unterscheiden. Das wird uns am Schluss der Geschichte sofort klar werden. Aber ich möchte das schon mal hier erklären. Jesus erklärt nämlich in der Bergpredigt mit dem Vergleich, wer klug ist und wer töricht ist. Er sagt, jeder, der mein Wort hört und danach handelt, gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hineinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigem Grund gebaut. Das sind also die klugen Menschen, die auf Gott hören und entsprechend leben. Und die Törichten? Jeder, der mein Wort hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigem Boden baut, wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hineinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Es ist also die Reaktion auf Gottes Reden in unserem Leben, wo uns zu klugen oder törichten Menschen macht. Und so unterscheidet sich auch die Jungfrau, das werden wir dann noch ganz genau sehen am Schluss. Und drittens, müssen wir verstehen, um was für einen Schlaf es sich da eigentlich handelt in dem Gleichnis. Die klugen und die törichten Jungfrauen sind alle eingeschlafen, da gibt es absolut keinen Unterschied. Und in der Bibel und in unserem Sprachgebrauch verbinden wir das Wort Schlafen mit verschiedenen Vorstellungen. Eine Vorstellung ist der Erholungsschlaf, der, den ich hoffe, ihr alle heute Nacht gehabt habt. Man liegt ins Bett, schlaft, träumt ein bisschen, steht auf und ist wieder fit in der Regel. Der Erholungsschlaf. Dann gibt es die Vorstellung, und so wird es auch verwendet, der geistliche Schlaf. Bei dem Schlaf verliert man die Sicht für die richtigen und wichtigen Werte im Leben. Da verliert man die Sicht für das, um was es geht. Da lebt man vor sich hin, ohne wissen, wohin man lebt. Das ist der geistliche Schlaf. Und darum gibt es verschiedene Weckrufe, wo uns auffordert, die Augen von der Wirklichkeit nicht zu verschliessen. Paulus sagt dem Timotheus, wir dürfen nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Viele Ausleger meinen, dass bei dem Gleichnis der Schlaf gemeint ist. Der geistliche Schlaf. Nur müssen wir dem beantworten, warum die 5 kluge Jungfrauen auch eingeschlafen sind. Dann haben die das gleiche Problem wie die anderen, dann sind sie auch nicht klug. Und Schlafen wird auch oft euphemistisch gebraucht, also so ein bisschen, um ein bisschen Dramatik abzufedern. So sagt Paulus zum Beispiel: Wir wollen euch nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind. Also auch da kommt der Schlaf vor, aber die sind jetzt gestorben, die, die entschlafen sind. Oder Jesus sagt seinen Jüngern, als oder Lazarus gestorben ist: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Also der Lazarus ist gestorben. Und ich gehe davon aus, dass Jesus in dem Gleichnis den Schlaf als Tod versteht. Die törichten und kluge Jungfrauen sind eingeschlafen. Sie sind gestorben. Weil der Bräutigam so lange nicht gekommen ist. Die Jungfrauen sind Menschen, die vor der Wiederkunft von Jesus sterben. Es ist nicht wie im Gleichnis vom bösen und treuen Diener, wo noch beide leben, wenn Jesus zurückkommt. Die Jungfrauen haben es fest verpasst. Es scheint so, als ob die Hochzeit ausfallen würde. Und bei den ersten Christen ist genau das eine wichtige Frage. Was passiert mit den Christen, die vor der Wiederkunft von Jesus gestorben sind? Das hat Christen beschäftigt. Übrigens auch der Paulus geht noch an einer Stelle im Timotheus, im Thessalonikerbrief darauf ein. Genau die Frage haben sie gestellt. Was passiert eigentlich mit denen? Kommen die jetzt nicht als Hochzeitsfest? Die Geschichte nimmt jetzt eine überraschende Wende. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf: Der Bräutigam kommt! Geht ihm entgegen! Die Hochzeit ist also nicht abgesagt. Der Bräutigam kommt, auch wenn niemand mehr erwartet hätte. Sie haben also das Fest nicht verpasst. Und jetzt muss alles schnell gehen. Die Jungfrauen wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Sie mussten schnell ihre Fackeln reinigen, mit Öl auffüllen. Doch die Törichten, jetzt haben sie es gemerkt, jetzt haben sie zu wenig. Ihnen langen es nicht. Es langen nicht, dass die Fackeln brennen. Und so sagen sie zu den anderen: Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Am einfachsten, schnell nachher, komm jetzt. Hilf mir doch. Sie sind in Panik gewesen. Doch selbst wenn die Klugen ihnen hätten wollen helfen, hätte das keinen Sinn gemacht, denn sie sagen: Das können wir nicht, es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Da bleibt die Törichten, nichts anderes übrig, als sich auf die Suche nach Öl zu machen. Und während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die 5, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Und dann wurde die Türe geschlossen. Auch so ein spezieller Aspekt. Normalerweise bei der Hochzeitsfesttüre nicht zu, aber da wird sie jetzt geschlossen. Nochmal eine Überraschung für die Zuhörer. Was für eine Freude muss das gewesen sein, bei dem Hochzeitsfest dabei zu sein. Jetzt erleben die 5 Jungfrauen auf das, was sie das Leben lang gewartet haben und sich gefreut. Und ein Zeitchen später kommen auch noch die törichten Jungfrauen. Ich weiss nicht, ob sie Öl gefunden haben, zumindest in der Nacht. Aber sie versuchen trotzdem, ob sie jetzt Öl haben oder nicht, zu dem Fest zu kommen. Die Türen vom Festsaal sind verschlossen und sie rufen: Herr, Herr, mach uns auf! Herr, mach uns auf, Herr, Herr! Und schreien da, und der Bräutigam hört das. Er hört sie rufen. Aber er will die Türen nicht auftun. Begründung: Und das ist jetzt auch wichtig zu sehen. Die Begründung ist nicht, dass sie zu wenig Öl gehabt haben. Jetzt würde mir erwarten, im Fluss von der Geschichte, dass der Bräutigam würde sagen, ich lasse euch nicht rein, weil ihr kein Öl gehabt habt. Das wäre ja logisch. Aber jetzt gibt Jesus der Erzählung die Richtung, genau die Wende, die er uns darauf einweist, um was es überhaupt geht. Es geht nämlich nicht um das Öl. Es geht viel mehr, es geht um viel, viel mehr. Der Bräutigam sagt nämlich, ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Mit anderen Worten, ihr seid eigentlich gar nicht zu dem Fest eingeladen. Eure Namen stehen nicht auf meiner Gästeliste. Was für ein Schock für die törichten Jungfrauen. Der Meister ist mittlerweile klar geworden, dass Jesus da von der Auferstehung redet. Der Ruf, den die Jungfrauen geweckt hat, wird der Ruf sein, der im Zusammenhang mit der Auferstehung uns begegnet. Paulus schreibt Thessalonikern, übrigens in dem Abschnitt, wo er auch sich darüber äußert, was passiert mit denen, die schon entschlafen sind. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Die im Glauben an Christus gestorben sind, das sind die klugen Jungfrauen. Die törichte Jungfrau, für die wird das ein böses Erwachen sein. Sie realisieren sofort, dass sie nicht vorbereitet sind. Aber sie versuchen es trotzdem, dass sie in den Festsaal reinkommen. Der Bräutigam kennt aber die törichten Jungfrauen nicht. Sie sind nicht auf seiner Gästeliste. Und was er diesen Jungfrauen sagt, erinnert an das ernste Wort, das Jesus in der Bergpredigt sagt. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan. Beachtlich, was die Leute vorzuweisen haben. Es sind nicht Menschen, oder Religion um religiöse Fan gestanden sind. Sie haben sogar im Namen von Jesus mit scheinbarer hoher Autorität gehandelt, prophetisch geredet, Dämonen austrieben, Wunder tun. Wer solches kann, der muss übersinnliche Kräfte haben. Trotzdem wird Jesus ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt, geht weg von mir, ihr mit eurem grenzenlosen Treiben. Gesetzlosen Treiben. Mit anderen Worten, die Leute sind noch nie mit Jesus zusammengekommen. Jesus kennt sie nicht, weil sie nie von ihm eingeladen worden sind. Es sind so Grenzgänger, wo eigentlich mitlaufen, aber nicht wiedergeboren. Fromm, aber nicht wiedergeboren. Ich habe jetzt gerade einen Mann, der in einer Predigt war von mir und ich das mal aufgegriffen habe, die Grenzgänger, dass wir das Gefühl haben, wir sind eigentlich wiedergeboren, wir haben den Heiligen Geist, einfach weil man so unter Christen ist. Und Christen sind eh nett, ich hoffe es wenigstens. Und dann ist das noch nett, in so einer Gruppe drin zu sein. Und dann hören wir, und dann natürlich sagt die Bibel etwas, aber bin ich wirklich Jesus begegnet? Habe ich Buße tun? Habe ich mein Leben ihm anvertraut? Und der Mann, der über Jahre mitgelaufen ist in einer Gemeinde, viel Predigten gehört hat, hat auf einmal realisiert, eigentlich weiß ich das gar nicht. Dann hat ein Prozess angefangen in ihm. Und jetzt habe ich ihn getroffen diese Woche und dann sagt er, du, es ist wie eine neue Welt jetzt. Ich habe jetzt den Schritt gemacht. Und es ist wie eine neue Welt. Und das ist so. Man kommt nämlich, wenn man das Leben Jesus anvertraut, geht nicht ein Reglement vom Himmel. Das und das und das und das musst du jetzt einhalten. Sondern Gott kommt durch den Heiligen Geist in mich hinein und lebt in mir. Das ist eine ganz andere Qualität von Glauben. Die Leute, die Jungfrauen, haben also nie eine Begegnung gehabt mit Jesus. Sie sind seinem Ruf nicht gefolgt, obwohl er sie eingeladen hat. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von euren Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn, und das ist jetzt noch wichtig, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Ist leicht. Ich kann es nicht mehr wieder dazu sagen. Ich weiß, da kommt mir immer viel Widerstand, aber das wäre auch mal interessant zum Vertiefen. Die Last ist leicht. Da denkt man, oh, so schwierig, so ein Problem. Nein, die Last ist leicht. Es ist nicht so schwierig. Gebote von Gott sind leicht und jeder Mensch kann sie einhalten. Doch zuerst müssen wir auf die Einladung von Jesus reagieren, antworten. Zuerst müssen wir uns von Jesus unsere Last, unsere Schuld abnehmen lassen. Erst wenn das passiert ist, werden wir Gebot Gottes als Licht empfinden. Denn in dem Moment fängt Gott selber in mir an leben. Durch den Heiligen Geist. Ich will das kurz aufzeigen. Wenn wir Jesus einladen, dann werden wir Gottes Kinder, so wie es im Johannesevangelium heißt, all denen, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und wenn wir Gottes Kind geworden sind, wird Gott durch den Heiligen Geist in uns leben. Paulus schreibt, weil ihr nun seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet, Abba, in uns betet und Abba, Vater ruft. Das ist nicht einfach ein schönes, frommes Versli. Sondern Paulus meint das so. Das ist nicht ein Sinnbild, sondern es ist eine Tatsache, dass Gott durch den Heiligen Geist in mein Leben hineinkommt. Gott lebt in mir durch den Heiligen Geist. Das gibt durch das ganz Neue Testament, wird das immer wieder bestätigt. Und wenn Gott in uns lebt, dann sind die Gebote nicht schwer. Gott wird uns leiten, wenn wir das zulassen. Paulus sagt, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Mit dem Gleichnis sagt uns Jesus, dass wir mit der Zeit nicht kalkulieren sollen. Es ist nicht relevant, ob wir noch leben oder ob wir bereits gestorben sind. Wenn er kommt, dann kommt er einfach, egal wann. Die Hauptsache ist, wir sind parat. Wenn wir gestorben sind, werden wir nichts mehr verändern können. Das macht Jesus da auch deutlich, das Öl hat nicht nachgefüllt werden. Was zählt, ist unser Leben da und unsere Beziehung zu Jesus jetzt, so wie wir sie heute pflegen. Und darum sagt Jesus abschließend von dem Gleichnis, seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Es ist ganz wichtig für uns, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Wir sollen so leben, dass Jesus heute kommen könnte. Und wenn wir sterben, bevor er kommt, werden wir nichts verpassen. Wir werden bei dem grossen Fest dabei sein. Denn die Hochzeit wird garantiert stattfinden. Und wenn du neues Leben durch Jesus bekommen hast, dann stehst du auf der Gästeliste. Die Offenbarung lesen wir glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes von Jesus, spielt für Jesus, eingeladen ist. Auf alle diese Worte ist Verlass, denn es sind Worte Gottes. Also wir können uns darauf verlassen, das Fest wird garantiert stattfinden. Konzentrieren wir uns also in unserem Leben auf die Werte, die über den Tod raus von grösster Bedeutung sind. Jesus sagt einmal, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Wir sind für die Zukunft vorbereitet, wenn wir heute mit Jesus unterwegs sind und vor allem, wenn wir Jesus kennen oder anders gesagt, wenn er uns kennt. Wenn wir Kinder Gottes geworden sind, dann stehen wir auf dieser Gästeliste. Und wenn du auf dieser Gästeliste stehst, kannst du heute heimgehen und dich freuen, dass du dort drauf stehst und kannst dich freuen auf das Fest, das garantiert kommen wird. Und wenn du den Eindruck hast, du stehst nicht auf dieser Gästeliste, dann habe ich dir jetzt gesagt, wie du auf die Gästeliste kommst. Du kannst heute auf die Gästeliste kommen. Du kannst zurückbleiben auf den Daniel zugehen. Und er wird dir mit dir helfen, dass du auf die Gästeliste kommst. Und dann Jesus sagt, aber dich kenne ich. Wir müssen keine Angst haben, dass unser Vorrat nicht reichen könnte, wenn wir auf dieser Liste stehen. Ich bete mit uns. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist und unser riesiges Problem gelöst hast. Das Problem von der Schuld, dass wir mit Gott nicht versöhnt sind. Und du hast es möglich gemacht, dass wir uns versöhnen können. Und wer dir vertraut und dir nachfolgt, der wird an dem Hochzeitsfest dabei sein. Und das ist ein grosses Geschenk, ein grosses Privileg. Dafür will ich dir von ganzem Herzen danken. Und dich anbeten. Amen.